Herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin. Ich bin normal politisch interessiert und vor allem deshalb hier im Podcast dabei, damit wir das Ganze verständlich halten. Und mit mir ist wieder hier mein lieber Podcast-Kollege Rasmus. Hi Rasmus.
Hi, ich bin dann wahrscheinlich dafür da, alles unverständlich zu machen.
Nein.
Ich sitze für die Grünen im Europaparlament seit 2019 und freue mich, Teil dieses Podcasts zu sein.
Wir wissen doch beide, dass du einfach nur sehr viel mehr Ahnung hast als ich, weil Politik nun mal dein Beruf ist.
Die Betonung,
Herr von und zu Andresen.
Die Betonung von dir war ja darauf, dass du alles verständlich machst und nicht darauf, dass du keine Ahnung hast. Von daher wollte ich dementsprechend antworten.
Gut, das finde ich sehr nett von dir. Wir sprechen heute unter anderem über Kosten, aber bevor wir das machen, wir haben ja versprochen, dass wir immer Bescheid sagen, wann wir aufnehmen. Es ist Freitag, 10. April, aktuell 16.33 Uhr. Das heißt, alles, was bis hierher passiert ist, können wir im Podcast berücksichtigen. Alles wird teurer, das wissen wir schon eine Weile. Im Moment gerade haben wir wieder ganz viel Inflation und der größte Treiber sind gerade die Energiepreise. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Und ein Vorschlag ist, wir senken die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, beziehungsweise wir streichen sie einfach ganz, sodass es 0% sind, um vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen zu entlasten. Rasmus, was hältst du von der Idee?
Also erstmal finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir uns als Politik mehr Gedanken darüber machen, wie wir das Leben für Menschen bezahlbar machen. Es ist richtig, das hat alles seinen Ausgang in den Energiepreisen schon seit vielen Jahren. Die große Abhängigkeit von fossiler Energie, damit dann auch aus Energie aus anderen Teilen der Welt, die dann zu uns transportiert werden muss, macht uns sehr nicht nur abhängig, sondern auch sensibel von wirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch kriegerischen Auseinandersetzungen, wie wir das jetzt rund um den Iran erlebt haben. Das Ganze muss dann sozusagen mehrere politische Antworten aus meiner Sicht mit sich bringen. Und ein Teil davon ist halt eben auch, dass durch die hohen Energiepreise auch die Preise von Lebensmitteln, Grundnahrungslebensmitteln bei uns stark ansteigen. Darüber müssen wir sprechen und wir müssen schauen, wie wir dafür sorgen können, dass sich normale Menschen im Supermarkt noch ihre Lebensmittel leisten können. Und ein Vorschlag dafür ist in der Tat, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken. Und das finde ich richtig.
Okay, also senken oder 0%?
Ich finde, dass man sie auf 0% senken sollte.
Ja, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob so eine Steuersenkung tatsächlich auch bei den Leuten ankommt und ob nicht ein guter Teil davon vielleicht auch dann irgendwo doch in Konzerngewinnen landet.
Naja, das erleben wir ja gerade bei den Energiepreisen an den Tankstellen beispielsweise, wenn es um Benzin geht. Und deshalb ist es sicherlich auch wichtig, dass man nicht einfach nur die Mehrwertsteuer auf Null setzt für Grundnahrungsmittel wie Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, Obst, sondern dass man halt eben auch gleichzeitig dafür sorgt, dass der Markt dann beobachtet wird und die Lebensmittelkonzerne, Supermarktketten halt dann auch unter einer besonderen Beobachtung stehen, um halt eben dann auch wirklich die Steuersenkung dann auch weiterzugeben über die Preise und nicht einfach die Preise so zu lassen und dann mehr Profite zu machen. Das könnten zum Beispiel Kartellbehörden machen. In Österreich oder in Spanien hat es solche Senkungen ja auch schon in der Vergangenheit seit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine gegeben. Und da hat man dann halt eben auch die Erfahrung gemacht, dass man so eine Art Gewinnbeobachtungsstellen braucht. Das könnte beispielsweise auch ein Kartellamt machen, könnte eine eigene Struktur dafür gründen, wie auch immer. Aber das sind sicherlich Begleitmaßnahmen, die man einführen sollte.
Ja, also ich habe mal gegoogelt vorher und habe gefunden, einmal haben wir ja 2020 in Deutschland auch die Mehrwertsteuer gesenkt und da war das zwar Teil von einem Konjunkturprogramm, aber trotzdem konnte man sehen, dass einige der Preise ganz gut gesunken sind. So ungefähr 2% waren das damals, die dann die Preise niedriger wurden. In Spanien 2022 scheint es aber doch nicht so gut funktioniert zu haben, weil da ist der Verbraucherpreis nur um 0,3% gesunken. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das so viel entlastet. Hast du da mehr Infos?
Also es ist richtig, dass es in Spanien und auch in Österreich da Herausforderungen gegeben hat. Aber genau deshalb ist es ja wichtig, dass man es halt koordiniert macht und dass man dann halt eben auch dafür sorgt, dass man beispielsweise durch öffentliche Behörden dafür sorgt, dass auch überwacht wird, ob diese Senkung weitergegeben wird. Und auch beispielsweise durch eine sogenannte Übergewinnsteuer halt mögliche Gewinne, die Konzerne, Lebensmittelkonzerne machen können, wenn sie diese Senkung nicht weitergeben, dann abgeschöpft werden. Dadurch wird es dann auch für die Unternehmen viel unattraktiver, diese Senkung nicht weiterzugeben. Grundsätzlich kann man jetzt aber natürlich sowieso auch immer darauf fokussieren, was alles nicht funktioniert. Aber die Frage stellt sich ja gerade, was man machen kann und machen sollte, um dafür zu sorgen, dass Menschen an der Supermarktkasse ihre Lebensmittel noch zahlen können oder halt auch eben nicht. Und deswegen würde ich mich stärker darauf fokussieren, wie man das jetzt gut umsetzt, klug umsetzt, um auch zu vermeiden, dass solche Effekte eintreten. Aber das Gegenteil, einfach nichts zu machen, ist halt auf jeden Fall keine Antwort. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass in der Politik bei allen Parteien dort mehr Bereitschaft vorherrscht, um genau solche Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
Yes, einfach nichts machen ist natürlich überhaupt keine Option. Ich habe mal versucht abzuschätzen, was das Deutschland kosten würde, ne? Weil ja dadurch dann auch Steuereinnahmen wegfallen würden. Und ich habe tatsächlich ganz simpel geguckt, was gibt denn so ein durchschnittlicher Haushalt für Lebensmittel aus und habe dann dafür so die anfallende Mehrwertsteuer von 7%, die wir ja auf Grundnahrungsmittel haben, einfach mit reingerechnet. Und das habe ich dann mit 42 Millionen deutschen Haushalten multipliziert. Also mir ist total klar, dass das keine wahnsinnig korrekte volkswirtschaftliche Rechnung ist. Aber ich bin damit gekommen auf so Zahlen irgendwo zwischen 700 Millionen und 1,1 Milliarden Kosten für Deutschland. Und wenn wir damit ernsthafte Preissenkungen hinbekommen, finde ich, klingt das eigentlich ganz in Ordnung, oder? So klingt nach einer bezahlbaren Maßnahme.
Also wenn es nur so eine geringe Summe wäre, dann ist es in der Tat fast schon zu vernachlässigen. Die Prognosen von Wirtschaftsinstituten liegen allerdings deutlich höher. Also das könnte schon ein Ausfall von 7 bis 12, 13, 14 Milliarden, je nachdem, wie man das dann definiert und welche Effekte das dann konkret hat, auch bedeuten. Das ist natürlich schon eine deutlich größere Summe, die man wahrscheinlich auch nicht durch Konsum alleine wieder reinbekommt, sondern die Frage ist dann natürlich trotzdem auch, wie kann man dann die Einnahmeausfälle, die das für den Staat bedeuten kann, dann halt eben auch kompensieren. Und da, glaube ich, stellen sich dann grundsätzliche Fragen in unserem Steuersystem. Wenn wir ein Steuersystem hätten, wo beispielsweise hohe Vermögen und Erbschaften deutlich stärker rangezogen werden, wo wir Spekulationen stärker besteuern oder halt eben auch, wo wir Übergewinne in unterschiedlichen Bereichen von Konzernen stärker besteuern, dann sind die Einnahmeausfälle, die schon erstmal beträchtlich sind, auch wieder reinzuholen. Von daher ist es aus meiner Sicht kein Argument, es nicht zu tun. Aber es ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen muss in der Frage der Umsetzung. Das ist sicherlich etwas komplizierter, als sozusagen einfach nur zu sagen, ja, dann ist die Kohle halt nicht mehr da, so funktioniert unser Staat nicht. Aber man kann damit umgehen und sollte es aus meiner Sicht auch.
Ja, ich finde, also deine Zahlen klingen für mich auch logischer als meine. Ich hatte irgendwie angefangen zu googeln und zu suchen und dachte, warum gibt es denn dazu nichts? Und habe mich dann selber an meine lustige, stümperhafte Rechnung gesetzt. Und so diese 7 bis 12 Milliarden, das klingt für mich auch ein bisschen logischer. Übergewinnsteuer hat ja jetzt tatsächlich sogar der deutsche Finanzminister mal laut drüber nachgedacht, dass man so eine Übergewinnsteuer auf Krisenprofite prüft. Wie würde sowas funktionieren?
Also man würde dann erstmal festlegen müssen, was ein Übergewinn ist oder ein Krisengewinn ist. Das kann man beispielsweise daran messen, welche Gewinne in den letzten 5 Jahren oder so im Durchschnitt von der in der jeweiligen Branche, beispielsweise im Energiebereich, gemacht wurden und sagt dann, dass alles, was über diesem durchschnittlichen Gewinn liegt, zu so und so viel Prozent besteuert wird. Das hat das vor wenigen Jahren nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auch schon mal gegeben. Die EU hat da so ein Konzept vorgestellt. Wir haben da an der einen oder anderen Stelle in dem Podcast auch schon mal drüber geredet. Und das könnte man jetzt wieder machen. Und dann muss eine Regierung nur festlegen, oder wenn es nach mir geht, gerne die EU auch gemeinsam, wie diese Definition aussieht und um wie viel Prozent dann der Krisengewinn am Ende besteuert wird. Also, und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass sich Lars Klingbeil bei dem gerade öffnet und auch mit anderen EU-Finanzministern dazu Vorschläge gemacht hat. Allerdings wird daraus noch keine Realität, sondern jetzt muss das auch umgesetzt werden. Und Lars Klingbeil muss in der Koalition Katharina Reiche und Friedrich Merz überzeugen. Und sie alle gemeinsam müssten dann auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass das Ganze dann halt eben auch europaweit beschlossen wird. Weil gerade wenn wir über so Bereiche wie Energie reden oder so große Konzerne, dann ist der Effekt natürlich am größten, wenn man das europäisch gemeinsam machen würde. Und da ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, um das auch hinzubekommen. Aber dass sich die Bundesregierung, oder nicht die Bundesregierung insgesamt, aber dass sich unser Finanzminister dafür jetzt gerade öffnet, das ist erstmal ein gutes eine gute Nachricht. Allerdings, das hat auch die Vergangenheit gezeigt, je länger wir uns Zeit lassen, desto schlechter wird die Umsetzung und desto mehr gehen uns auch Einnahmen flöten und bleiben die unverhältnismäßig hohen Gewinne auch bei den Energiekonzernen. Von daher wäre es schon sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht so viel Zeit verlieren, sondern möglichst schnell gehandelt wird.
Ja, aber ich meine, also wenn das jetzt in die EU gegeben würde, ich habe ja immer den Eindruck, da sind schon auch lange Prozesse nötig, damit die EU sowas dann beschließen kann. Wie schnell ginge das denn?
Ja, der Vorschlag, der liegt ja nach wie vor auf dem Tisch. Also wir haben ja vor 2 Jahren so ein Instrument gehabt und das könnte man, wenn man sich politisch einig ist, auch sehr schnell einsetzen.
Okay, also man könnte einfach sagen, machen wir jetzt und dann ist das in einigen Wochen beschlossen, oder?
Könnte man machen, ja.
Könnte man machen, wenn man wollte.
Das ist meistens die Voraussetzung in der Politik. Wenn man da jetzt genau. Dafür bräuchte es eine Mehrheit oder vielleicht sogar eher eine Einstimmigkeit. Und das ist ja auch das, was dann länger dauert oder was dann das Ganze verkompliziert. Aber es ist eine Frage von politischem Willen und nicht von technischen Fragen oder so.
Ja. Hast du einen Überblick, wer das gerade will und wer das nicht so gern will?
Ja, Deutschland will das scheinbar zumindest auf Seiten des Finanzministers. Ob Friedrich Merz das so sieht, weiß ich nicht. Spanien gibt noch ein paar andere Länder, die da auf jeden Fall offen für sind. Und es gibt sehr viele, die sich dazu gar nicht äußern.
Okay. Es gibt ja aber auch Staaten in der EU, die schon selber eine Übergewinnsteuer beschlossen haben, oder?
Genau, die hat es gegeben, unter anderem Spanien, und gleichzeitig hat es diese EU-Richtlinie gegeben, die dazu geführt hat, dass Übergewinne im Energiesektor in allen europäischen Staaten abgeschöpft wurden. Allerdings sind die sehr unterschiedlich hoch gewesen. Also in Spanien haben die ein bisschen mehr abgeschöpft, als das in Deutschland beispielsweise der Fall war.
Okay, weil dann die einzelnen Staaten selber festlegen, wie viel Prozent von den Übergewinnen sie besteuern, oder?
Genau, es gab so eine Mindestrichtlinie und die Staaten konnten aber auch mehr machen und einige haben das auch getan.
Okay, das heißt, du bist auf jeden Fall dafür, dass wir das jetzt wieder machen, auch um zum Beispiel Maßnahmen finanzieren zu können, die die Menschen jetzt dabei unterstützen, dass ihr Leben bezahlbar bleibt.
Kurzfristig, wie langfristig dann aber auch zu investieren, beispielsweise in unsere Energieunabhängigkeit. Diese Aspekte gehören aus meiner Sicht zusammen. Also wir müssen kurzfristig die Preise stabilisieren, dafür kann man viel machen. Wir haben über einige Sachen gesprochen, aber auch die Idee, so ein Nahrungsmittelkorb, Warenkorb zusammenzustellen, der so einen Grundbedarf abdeckt, wo man die Preise dann probiert, stabil zu halten. Es gibt diese Diskussion um Energiepreisdeckelung, die ich auch sehr, sehr stark unterstütze. Und dann muss man aber langfristig natürlich dafür sorgen, dass wir zum einen unsere Abhängigkeit von fossiler Energie lösen und wir investieren in unsere Energieinfrastruktur, die dann dazu hoffentlich führt, dass wir langfristig auch weniger Abhängigkeiten haben und dadurch auch die Preise bei uns leichter stabil halten können, auch wenn ein verrückter US-Präsident gerade der Meinung ist, zusammen mit Israel andere Länder angreifen zu wollen. Aber das gehört aus meiner Sicht beides miteinander zusammen. Aber jetzt ist natürlich die kurzfristige Perspektive auch sehr wichtig, weil die Preise einfach durch die Decke gegangen sind. Und wir immer wieder Punkte erleben, wo durch internationale Krisen die Preise wieder durch die Decke gehen. Und wenn jetzt vielleicht hoffentlich im Iran ein Waffenstillstand ist und Ruhe reinkommt, dann kann es aber sein, dass in 3 Wochen schon wieder woanders die Welt explodiert und wir dann wieder vor so einer Herausforderung stehen. Von daher brauchen wir da auch kurzfristige Lösungen.
Yes. Nächstes Thema. Wehrpflicht. Das ist ja diese Woche nochmal richtig doll hochgekocht, weil jemand das Gesetz gelesen hat und festgestellt hat, da steht ja unter anderem drin, dass junge Männer gar nicht einfach lange ins Ausland reisen dürfen, sondern das anmelden müssen ab sofort. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Rasmus, warst du bei der Bundeswehr?
Nein.
Nein.
Ich habe Zivildienst gemacht. Hättest du gedacht, ja, dass wir der Bundeswehr gewesen wären?
Nee, überhaupt also, nicht. Ich wollte nur mal vorsichtshalber nachgefragt haben. Ich wollte nur mal vorsichtshalber nachfragen. Also du hast Zivi gemacht?
Ja, ich habe Zivildienst gemacht in Flensburg in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung.
Okay. Ich hatte ja tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich zur Bundeswehr gehe, obwohl ich das gar nicht hätte müssen. Mein Papa war Marinesoldat und wir sind irgendwie mit so super positiven Geschichten darüber aufgewachsen. Und meine Schwester war tatsächlich Marinesoldatin. Also ich bin fast ein bisschen näher noch dran.
Dann kennt sie ja Flensburg auch.
Ja.
Weil wir die Marineschule haben, die sehr, ja, sehr, sehr historisch, aber auch sehr hübsches Gebäude direkt am Wasser ist.
Ja, genau. Hat sie gewohnt, auf jeden Fall. Und da ist sie ausgebildet worden. Yes. Okay, ich bin trotzdem kein riesengroßer Fan davon, dass wir eine Wehrpflicht wieder einführen. Wie geht's dir damit?
Ich bin da auch kein Fan von. Ich glaube auch, dass wir viele Herausforderungen, die wir sicherheits- und verteidigungspolitisch auf alle Fälle haben, nicht durch eine Wehrpflicht lösen und schon gar nicht, indem wir junge Menschen jetzt in so eine stärkere Abhängigkeit und freiheitsberaubende Maßnahmen stecken. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch das, was jetzt in der letzten Woche sehr, sehr stark diskutiert wurde, nämlich die Frage, ob unter 45-jährige Männer bei längeren Auslandsaufenthalten sich abmelden müssen oder halt eben auch nicht.
Ja, ich meine, ne, wir hatten da im Vorfeld drüber geschrieben und der Verteidigungsminister hat ja auch schon gesagt, ach so, nee, da gibt es jetzt eine Amtsanweisung, das wollen wir ja jetzt erstmal gar nicht umsetzen, zumindest nicht, solange es keine Wehrpflicht gibt. Bisher ist diese Amtsanweisung aber noch nicht da. Was glaubst du, wie das weitergeht?
Naja, die wird jetzt schon kommen. Davon gehe ich aus. Das ist ja jetzt durch den Verteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt worden. Ich finde, das sind alles ziemlich peinliche Veranstaltungen, ehrlich gesagt. Zum einen ist meiner Kenntnis nach es so gewesen, dass im Rahmen dieser Wehrdienstgesetzesberatung das Thema durchaus auch schon da gewesen ist. Man hat es halt aber trotzdem nicht angepasst, weil man es nicht für nötig gehalten hat. Jetzt gab es einen Shitstorm über um Ostern herum, der jetzt dazu führt, dass die Bundesregierung einen Rückzieher macht und jetzt dann doch nochmal eine Klarstellung für nötig hält. Dieses Chaos hätte man sich ersparen können und es sendet aus meiner Sicht vor allem ein sehr schlechtes Signal an junge Männer, oder so halbjunge Männer, also es würde ja sogar mich vom Alter her noch betreffen, ja. weil es ja wirklich um Männer unter 45 geht, die aber gerade für junge Männer vielleicht nochmal ein bisschen besonders, weil, weiß nicht, mit 40, da lebst du ja entweder im Ausland oder bist vielleicht nicht dann so oft länger als 3 Monate irgendwo weg, aber gerade für junge Männer, die halt irgendwie das Signal sendet, eine extrem freiheitsberaubende Politik gegenüber dieser Gruppe halt eben zu formulieren. Und das, glaube ich, ist halt ein großes Problem und ja, gibt mir zu denken auf jeden Fall, wie leichtfertig da die Bundesregierung auch mit so Freiheitsrechten von jungen Menschen umgeht.
Ja, ich fasse mal vielleicht ganz kurz noch zusammen, was eigentlich dieses wo dieses Wehrdienstthema gerade steht, für den Fall, dass jemand zuhört, der das noch nicht mitbekommen hat. Wir haben nicht die Wehrpflicht wieder eingeführt, sondern es gibt ein Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes oder der Wehrpflicht. Uiuiui, das hätte ich genau nachgucken können. Auf jeden Fall ist es so geregelt, dass junge Männer ab dem Jahr 2008 alle einen Fragebogen ausfüllen müssen und sie müssen in diesem Fragebogen auch angeben, ob sie bereit sind, Wehrdienst zu leisten. Frauen bekommen diesen Fragebogen auch zugeschickt, sie sind aber nicht verpflichtet, den auszufüllen. Und eigentlich ist auch die Musterung für Männer ab dem Jahrgang 2008 wieder Pflicht. Es ist aber total klar, dass jetzt am Anfang noch gar nicht alle gemustert werden, weil die Bundeswehr noch gar nicht die Kapazitäten hat, alle zu mustern. Das wird jetzt wohl so Stück für Stück wieder aufgebaut. Also da stehen wir. Und dann kam jetzt eben dieses Thema Auslandsreisen auf. Und ich habe jetzt heute noch mal gehört, es ist ja fast noch so ein bisschen schlimmer. Es gibt ja auch noch das Passgesetz in Deutschland. Und da das gibt im Moment gerade auch her, dass man jungen Männern sogar den Reisepass verweigern könnte, beziehungsweise ihren Reisepass sperren könnte, wenn man die Vermutung hätte, dass sie ohne Anmeldung ins Ausland reisen wollen und da länger bleiben. Ist das bei dir schon angekommen? Ich hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen untergegangen in der Debatte.
Ja, das ist bei mir angekommen, aber ich glaube halt eben auch, dass ich meine, wir sortieren das jetzt ja alles komplett neu, ja, diesen ganzen Bereich. Und deswegen ist dann auch grundsätzlich die Frage, wie sortiert man es so, dass ja solche Missverständnisse, wie sie jetzt entstanden sind, nicht entstehen.
Hätte man sich durchaus Gedanken drüber machen können, ist ja schon ein großer Einschnitt. Es wurde im Vorfeld zum Thema Wehrdienst auch nochmal diskutiert, ob man so eine Art Wehrpflicht wieder einführen will oder ob man nicht irgendwie für alle so eine Art Gesellschaftsdienst einführt, den man entweder bei der Bundeswehr ableisten kann oder auch woanders. Und ich weiß, dass wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie so die Zustimmung zu dieser Idee war auch unter jungen Leuten deutlich höher als zu einer reinen Wehrpflicht. Wie findest du das?
Ich finde beides nicht gut. Ich finde, dass wir in Deutschland es nicht hinbekommen, unsere Freiwilligendienste vernünftig auszustatten. Es gibt auf die Freiwilligendienste deutlich mehr Bewerbungen, als es Plätze gibt. Die werden zum Teil in den Bundesländern gekürzt und oder zumindest nicht aufgestockt. Es passiert sehr, sehr wenig im Bund in diesem Bereich und deswegen bin ich der Meinung, dass man solche Strukturen vor allem erstmal stärken sollte, bevor man Pflichtdienste einführt.
Ach, spannend. Das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, dass wir selbst unsere Freiwilligendienste, also dass wir eigentlich weniger Plätze als Bewerber haben. Aber ja, dann macht das natürlich Sinn. Ich meine, das ist ja schon auch die grüne Forderung gewesen, zu sagen, hey, wir stärken vielleicht bitte erstmal die Freiwilligkeit, bevor wir hier in irgendwelche Pflichten gehen. Und vor allem ist so eine Wehrpflicht auch ziemlich teuer. Also wenn man sich die Zahlen anguckt. Bei voller Wehrpflicht sind es irgendwie bis zu 30 Milliarden Euro.
Ja, das ist für mich aber ehrlich gesagt nicht das zentrale Argument, weil ich schon auch der Meinung bin, dass unsere Sicherheit und Verteidigung was kosten muss und darf. Und die Frage ist halt aber, ob das uns hilft oder nicht. Und ich glaube, dass es uns zum einen nicht hilft, weil wir nicht junge Menschen brauchen, die Kanonenfutter werden, sondern gut ausgebildete Soldatinnen und Soldaten. Und wir auch unser Militär so aufstellen müssen, dass sie leistungsfähig sind, dass sie technisch gut ausgestattet ist und so weiter. Dass es Leute gibt, die qualifiziert sind für die Kompetenzen, die man heutzutage vielleicht auch anders braucht als vielleicht vor 20 Jahren. Solche Fragen. Und nicht nach möglichst viele Leute zu haben, die, weiß ich nicht, 9 Monate in der Kaserne leben müssen. Das ist meine Meinung. Und dann zusätzlich zu dem, was es halt ein Einschnitt für die Freiheit von vielen jungen Menschen bedeuten würde. Das ist aus meiner Sicht das, was zentral ist. Und diese Frage, das Kostenspaß ist sicherlich auch eine, wo man dann fragen kann, kann man das Geld nicht besser und effizienter einsetzen? Genau. Ja, aber der Preis oder die Kosten sind jetzt nicht mein zentrales Argument für die Frage, welche Politik wir in dem Bereich machen sollten.
Na klar, es geht ja schon vor allem darum, was wir hier mit den jungen Menschen in Deutschland tun, ne? Dann sind wir tatsächlich mit den Themen für heute auch schon durch. Heute mal eine etwas kürzere Folge, ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen, wieder montags, und freuen uns auf die nächste Folge Money Matters. Ciao, Rasmus.
Tschüss.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.